Thema der Gebetswoche, das habe ich vorhin schon erwähnt, die ja eigentlich schon heute beginnt und jedes Jahr am Jahresanfang stattfindet, lautet unterwegs mit Gott. Das ist sicher auch der Jahreslosung geschuldet, da haben wir ja vor 14 Tagen drüber geredet, die aus dem Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 14 genommen ist, wo es heißt, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind unterwegs mit Gott in diese bleibende Stadt. Unterwegs mit Gott. Ich möchte heute Morgen mal etwas ganz anderes machen. Ihr werdet gleich merken, um was es dabei geht. Ich möchte ein Bild gebrauchen, über ein Bild sprechen, das aus einem Buch stammt. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ich selber finde mich in diesem Bild und wenn ihr genau aufpasst, findet ihr euch auch in diesem Bild. Es sind viele Anspielungen auf biblische Zusammenhänge, die dieses Unterwegssein des Christen definieren und deutlich machen, wie schaut das aus, wenn wir als Christen unterwegs sind? Was passiert da? Unterwegs mit Gott. In seinem Buch Die Pilgerreise, kennt das jemand? Ein paar kennen es, ja. Erzählt John Bunyan von einem Mann mit Namen Christ. Der heißt Christ. Dieser Mann, der begibt sich auf eine Reise. Eines Tages bekommt Christ eine Schriftrolle und als er darin las, wurde ihm klar, dass die Stadt, in der er wohnte, bald zerstört würde, mit Feuer verbrannt. Diese Stadt hatte ebenfalls einen Namen und sie hieß Verderben. Auch fühlte sich Christ, als er begann in dieser Schriftrolle zu lesen, er fühlte eine Last auf seinem Rücken, auf seinen Schultern, eine Bürde, die ihn nicht mehr ruhig schlafen ließ und die er nicht tragen konnte. Ein Mann namens Evangelist zeigte ihm schließlich, wohin er gehen konnte, um seine Last loszuwerden und wies ihm den Weg zur engen Pforte, durch die er, wenn er dort angekommen war, eintreten sollte. Nach der engen Pforte würde er auf einen schmalen Weg kommen, den er unbedingt gehen und keinesfalls mehr verlassen sollte, und auf dem er dann auf seiner Reise in die himmlische Stadt käme. Christ machte sich unverzüglich auf den Weg, aber andere wollten ihn aufhalten, und sie redeten ihm ein und redeten zu ihm, weil er doch ein langer und beschwerlicher Weg, weil er diesen Weg auf sich nehmen wollte und dass das ein schwieriger Weg sei, auf den er sich da begab. Und tatsächlich noch bevor er an die enge Pforte kam, geriet er in den Sumpf der Verzagtheit. Er versuchte, durch diesen Sumpf hindurchzukommen, doch mit Schlamm bedeckt und mit seiner Bürde auf dem Rücken sank er immer tiefer. Mit letzter Kraft kann er sich mit viel Mühe an das seitliche Ufer herankämpfen, kam aber wegen der Bürde auf seinem Rücken nicht aus dem Sumpf heraus. Bis ein Mann namens Helfer kam, der ihm die Trittsteine auf der Seite zeigte und ihm die Hand reichte und ihm wieder auf festen Boden zog. Da war Christ froh, dass er wieder laufen konnte. Auf der weiteren Reise begegnete Christ allerlei Leuten, zum Beispiel den zwei Herren mit Namen Weltklug und Menschenweisheit. Die warnten ihn ebenfalls vor dem beschwerlichen Weg und den Gefahren, die da lauern würden, vor den Schmerzen und der Blöße und dem finsteren Tal und dem Hunger und den Löwen. Gibt's andere auch noch. Aber Christ war entschlossen, weiterzugehen, denn die Bürde auf seinem Rücken war ihm schrecklicher als alle Dinge, die da auf dem Weg auf ihm lauerten. Und er sagte zu den feinen Herren, nein, ich glaube, mir ist egal, was mir unterwegs widerfährt, wenn mir nur auch die Befreiung von meiner Bürde zuteil wird. Da begegnete ihm ein Mann namens Evangelist. Ein zweites Mal. Und er mahnte ihn zu eilen und dem kommenden Zorn zu entfliehen und deutete erneut auf den schmalen Pfad, den er gehen sollte, damit seine Bürde von ihm genommen würde. Und so geht Christ weiter und trifft nach einer Weile des Wanderns Herrn Gesetzlich. Der verspricht ihm, endlich die ersehnte Erleichterung zu verschaffen. Doch die Last auf seinem Rücken wurde dadurch nur noch größer. Und als er schon ganz hoffnungslos war, weil die Forderungen von Herrn Gesetzlich zu einer unmöglich zu tragenden Bürde wurden, da kam ein Mann namens Ausleger, der ihm vieles erklärte und ihm herrliche Dinge zeigte. Er führte Christ schließlich in sein Haus und dort in ein besonders großes Zimmer, das voller Staub war. Da rief der Ausleger einen Mann herbei, der es auskehren sollte. Doch als der Mann zu kehren begann, flog der Staub in alle Richtungen, so dass Christ keine Luft mehr bekam und beinahe daran erstickte. Da sagte der Ausleger zur Magd, die dabei stand, hol Wasser und besprenge den Raum. Nachdem sie das getan hatte, ließ sich das Zimmer ganz leicht auskehren und reinigen. Was hat das zu bedeuten? Fragte Christ. Der Ausleger antwortete, dieses Zimmer ist das Herz eines Menschen, das niemals durch die Gnade des Evangeliums geheiligt wurde. Der Staub ist seine angeborene Sünde und innere Verdorbenheit, die den ganzen Menschen verunreinigt haben. Der Mann, der zuerst versuchte, das Zimmer auszukehren, ist das Gesetz. Die Magd dagegen, die das Wasser brachte, ist das Evangelium. Der Erste, der versuchte, das Zimmer auszukehren und zu reinigen, wirbelte so viel Staub auf, dass du fast daran erstickt wärst. Das sollte dir zeigen, dass das Gesetz, statt das Herz von der Sünde zu reinigen, sie stattdessen neu entfacht, stärkt und in der Seele vermehrt. Gerade indem das Gesetz Sünde aufdeckt und verbietet, denn es verleiht nicht die Kraft, sie zu überwinden. Das hatte Christ ja erlebt. Und er hat gespürt, dass seine Bürde dadurch immer noch größer wurde. Die Magd dagegen, so fährt der Ausleger fort, die den Raum mit Wasser besprengte, konnte den Raum leicht reinigen. Dies geschieht, wenn das Evangelium das Herz erfüllt und seine heilsame Wirkung tut. Wie die Magd den Staub band, indem sie ihn mit Wasser besprengte, so wird auch die Sünde niedergeworfen und überwunden, und die Seele wird gereinigt durch den Glauben. Der Ausleger zeigte Christ noch andere Zimmer. Dann führte er ihn an einen Ort, wo ein Feuer vor einer Mauer brannte. Daneben stand einer, der ständig in die Flammen Wasser goss und versuchte, das Feuer zu löschen. Doch das Feuer brannte immer höher und heißer. Wieder fragte Christ, was bedeutet das? Der Ausleger antwortete, das Feuer, das du siehst, ist die Wirkung der Gnade im Herzen, das für Gott entzündet ist. Der das Wasser darauf gießt, um es zu löschen, ist der Teufel. Dennoch brennt das Feuer weiter und heißer. Dann führte er Christ hinter die Mauer, wo er einen Mann mit einem Gefäß in der Hand sah, aus dem der Mann insgeheim ständig Öl in die Flammen goss. Was bedeutet das? Fragte Christ. Das ist Christus, sagte der Ausleger, der durch das Öl seiner Gnade ständig das Werk fortsetzt, das er in den Herzen bereits begonnen hat. Und so werden die Seelen der Leute in seiner Gnade bewahrt, egal was der Teufel auch versuchen vermag. Und dass der Mann hinter der Mauer stand, als er das Feuer in Gang hielt, soll dir zeigen, dass es für jemand, der in der Versuchung und Bedrängnis steht, schwer ist zu erkennen, wie dieses Werk der Gnade in der Seele vor sich geht. Doch hinter der Mauer, die er nicht durchblicken kann, steht der, der für alles sorgt. Ermutigt durch diese Erklärungen des Auslegers setzte Christ jetzt seinen Weg fort und kam bald darauf an die enge Pforte. Über der Pforte befand sich eine Inschrift: Klopfet an und es wird euch aufgetan. Daraufhin kam an die enge Pforte ein ehrwürdiger Mann namens Gutwillig, der ihn fragte, wer er sei und was er wolle. Da gab ihm Christ zur Antwort: Hier ist ein armer Sünder, der schwer an seiner Bürde zu tragen hat. Ich komme aus der Stadt Verderben, aber ich habe mich aufgemacht zum Berg Zion, damit ich vor dem kommenden Zorn verschont bleibe. Da zog ihn der Mann auf die andere Seite und erklärte ihm den Weg, den er gehen musste. Nun sah er auf einem Hügel, auf den der Weg zulief, ein Kreuz stehen und etwas weiter abwärts unten seitlich am Hügel ein leeres Grab. Als Christ das Kreuz erreichte, löste sich im selben Moment die Bürde von seinen Schultern, fiel von seinem Rücken und rollte polternd den Hang hinab, bis sie die Öffnung des Grabes erreichte und auf Nimmersehen darin verschwand. Christ war froh und total erleichtert und betrachtete staunend das Kreuz, denn er war sehr überrascht, dass allein dessen Anblick genügte, um ihn von seiner Bürde zu befreien. Er musste weinen, und eine tiefe Freude erfüllte ihn. Dann lief er weiter, den schmalen Weg entlang, der vom Kreuz ausging, immer in Richtung Zion. Im Weiteren lesen wir dann in dieser Geschichte von den unterschiedlichen Wegstrecken, die Christ auf seiner Reise zur heiligen Stadt gehen musste. Wir lesen, wo er vom Weg abkam, auch das kommt einmal vor, und umkehrte. Wir lesen, wo er manchmal aufgehalten wurde oder abgelenkt. Wir lesen von Christs Pilgerreise, die ihn durch die unterschiedlichsten Erlebnisse und Erfahrungen auf dem Weg führte. Wir lesen, wie er am Markt der Eitelkeiten vorbeikam, wie er durchs Tal der Demütigung musste, über dem Berg der Beschwernisse. Das wird alles ausgelegt und verdeutlicht. Er begegnet dem Riesen der Verzweiflung, und er durchschritt das Tal der Todesschatten. Und so ging es weiter über Berge und Täler, immer den schmalen Weg entlang. Und manchmal, wenn es so aussah, als ob der Weg, daneben wird beschrieben, doch viel ungefährlicher und bequemer wäre, der ja viel besser ausgebaut und hindernisfrei war und auf dem es sich ganz offenbar leichter gehen ließ als auf dem schmalen Weg und ihn bestimmt genauso sicher zum Ziel bringen würde, musste er bald feststellen, dass das ein Irrtum war und der scheinbar mühelos und so einfach zu gehende Weg ihn wegführte von seinem Ziel, auf dem viele strauchelten, aber er wollte unbedingt das Ziel erreichen. Und er ließ das Ziel nicht aus den Augen. Und dabei begegnet er dann Männern und Frauen, die Namen trugen wie Selbstvertrauen, Heuchelei, Herr Boshaft, Herr Schmeichler, Herr Hitzig, Herr Hochmut oder Herr Unversöhnlich. Aber auf seinem Weg in die himmlische Stadt begegnen ihm auch andere Leute und er lebte immer wieder Personen wie Herrn Helfer, hoffnungsvoll, Gottesfurcht, Weisheit, Treu und Liebe. Und so kam er schließlich nach vielen Tagen auf dieser Reise bis an die Tore der Stadt. Und darüber stand eine Aufschrift zu lesen in großen goldenen Lettern: Glückselig sind, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, dass sie teilhaben am Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Da brachen die himmlischen Heerscharen in Jubel aus und riefen: Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und der König befahl: Tut auf die Tore, dass hereingehe das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt hat. Kaum war Christ mit all den anderen, die in die Stadt eintraten, durch das Tor getreten, waren sie plötzlich verwandelt und trugen Kleider, die glänzten wie Gold. Und der König selbst kam, um sie zu empfangen. Bis hierher die Geschichte. Schöne Geschichte, gell? Wer ein Gespür für solche Bilder hat, für den lohnt sich dieses Buch wirklich zu lesen. Es ist sehr alt. Diese Parabel von John Bunyan hat er geschrieben während eines langen, eines 12-jährigen Gefängnisaufenthaltes. Und er war eingesperrt wegen solcher Dinge, weil er so etwas predigte. Und er zeichnet in dieser Parabel eben ein Bild dieser Reise, auf der auch wir uns befinden. Nicht umsonst ist die Pilgerreise eines der meist übersetzten Bücher der Weltliteratur geworden und wurde für viele Christen seit dem 17. Jahrhundert, so alt ist das, seit dem 17. Jahrhundert immer wieder zu einer starken Ermutigung, auch für ihren eigenen Weg, den sie mit Gott gingen, hin zur heiligen und zur goldenen Stadt. Wir Christen sind ja nie fertig, gell? Das wünschen wir uns, dass wir fertig sind, dass alles passt. Wir sind immer in der Entwicklung und auf dem Weg. Wir sind unterwegs und darum geht es. Der Martin Luther, der schrieb einmal, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Da ist so vieles in unserem Fleisch, was dem ja widersteht. Und wir sind nicht so fromme Kerlchen, wie wir gerne sein möchten. Da ist ein Kampf in uns, ein beständiger Kampf, der da auch tobt. Aber wir sind auf dem Weg und wir bewegen uns vorwärts. Wir sind unterwegs. Markus Spieker, ein Mann von heute, ergänzt, wer Christ wird, hat begriffen, dass er das Glück bisher an den falschen Orten gesucht hat. Wer Christ ist, begreift, dass er bisher das falsche Glück gesucht hat. Und der Apostel Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ja, ich jage nach der Gerechtigkeit, ich jage auf das Ziel zu, hin zu Christus. Und es ist erstaunlich, die Bibel spricht viel von dem Weg, den wir gehen, von der Reise, auf der wir uns befinden, von dem Ziel, das es zu erreichen gibt, gilt und auch von den Hindernissen, denen wir unterwegs begegnen werden. Sie spricht von den Wegen, die der Reisende zu gehen hat, von den Wüsten, die er durchwandern muss, von den Tälern, von den tiefen Tälern manchmal, die ihn aber sein Hirte hindurchführt und ihm Trost und Zuversicht gibt, auch in den Tiefen, wo er selbst den Weg gar nicht mehr erkennen kann. Und das ist die grundsätzliche Botschaft und Aussage der Bibel für den Weg, auf dem wir unterwegs sind. Selbst wenn es über Höhen und Tiefen geht, der Hirte ist dabei und er führt durch und gibt Trost und Zuversicht, selbst dann, wenn wir selbst nichts mehr sehen. Das ist schon mal ermutigend. Das ist gut, wirklich. Aber auch Christen machen verstörende Erfahrungen. Trotzdem. Ich lese noch mal was aus dem Neuen Testament. 2. Korinther 11, Abvers 24, hier spricht Paulus. Und ich meine, diese Fixierung immer, ja, Leiden um Christi willen, Schwierigkeiten um Christi willen, und das so auseinander zu dividieren von anderen Dingen, wo wir durchgehen im Leben, halte ich für nicht wirklich die ganze Wahrheit. Für dich spielt es keine Rolle, ob das jetzt etwas ist, weil du gerade für Christus etwas getan hast oder weil es einfach irgendetwas ist, was dir in deinem Leben passiert. Ja, manchmal passiert uns etwas aus eigener Dummheit. Okay. Aber nicht alles ist der eigenen Dummheit oder Versagen zuzuschreiben. Du musst da trotzdem durch. Und Christus ist da zu jeder Zeit. Selbst wenn du es selber verbockt hast, ist er da und zieht sich nicht zurück. Ja. Aber es geschehen Dinge. Paulus schreibt, von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt. Und er beginnt diesen ganzen Brief, wo es wirklich sehr stark um diese Dinge geht, im 1. Kapitel. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnisse, die uns in Asien widerfahren sind, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Was ist das für eine Aussage von einem Paulus? Er mit seinen Kumpels ist am Leben verzweifelt gewesen. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Sollten wir jetzt sterben, wir werden dennoch leben. Gott weckt uns auf. So weit ging diese Bedrängnis hier bei Paulus. Ludwig hat letzte Woche erzählt von der Bedrängnis auf der Reise im vergangenen Jahr, wo er durch musste, dass ihm innerhalb von wenigen Stunden alles genommen war und er hilflos da lag, nichts mehr tun konnte. Und nicht wusste, ob es überhaupt noch einmal gut wird. Jan hat erzählt von seiner Reise, wo er durchgeht und in welchen Bedrängnissen er stand und auch immer noch steht. So könnte ich jeden hier rausrufen und jeden nennen. Jeder hätte etwas zu erzählen, was ihm auf dieser Reise passiert, wie es ihm geht. Von Höhen, aber auch von Tiefen. So, ich meine, obwohl wir alle nicht Paulus heißen und nicht Hiob und nicht Jeremia und wie all diese Glaubenshelden im Alten und Neuen Testament heißen, so ist es doch wichtig, eins zu verstehen und das wirklich zu begreifen und innen gesettelt zu haben. Wir sind, wir alle, wie der Christ in John Bunyans Pilgerreise, sind auch wir auf einer Pilgerreise. Und hier muss man jetzt gucken, denn wir dürfen uns dabei nicht als Touristen fühlen, die alle Vorzüge und Bequemlichkeiten einer schönen Urlaubsreise in Anspruch nehmen können. Das ist es nicht. Es wäre schön, aber das ist es nicht. Heute hört man oft, Gott liebt dich und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und das stimmt auch. Das stimmt. Aber manche hadern dann an irgendeinem Punkt mit Gott oder vielleicht auch mit sich selbst, wenn es nicht so kommt, wie sie sich's vorgestellt haben. Und es kommen immer Dinge anders, wie man sich's vorgestellt hat. Auch in diesem neuen Jahr jetzt. Ich denke, es wäre für Gott überhaupt kein Problem gewesen, alle Hindernisse bei Paulus oder bei Christ hier einfach aus dem Weg zu räumen und seinen Reisenden einen Weg zu ebnen, der frei ist von allem Ungemach und von allen Schwierigkeiten. Doch das hat er nicht. Das hat er nicht getan. Warum nicht? Weil das Leben nicht so ist. Das Leben ist nicht so. Weil das Leben auch Dinge enthält, die uns Mühe machen und die uns bedrängen. Und weil Gott uns liebt und uns nicht über diese Schwierigkeiten hinwegtäuscht. Wir neigen häufig dazu, in einer übersteigerten Geistlichkeit uns auch über Dinge hinwegzutäuschen, die Gott uns aber durchaus zugedacht hat, wo wir durchgehen. Aber er zeigt uns die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Hat in den Dingen allerdings immer eine Perspektive, die uns letztlich bewahrt in allem. Unterwegs mit Gott zu sein heißt nicht unbedingt immer einen Weg zu gehen, der gut ausgebaut und hindernis- und beschwerdefrei ist. Ihr Lieben, es ist ein Fakt, es geht in erster Linie nicht darum, dass unsere Wünsche und unsere Vorstellungen erfüllt werden, sondern dass wir durch alles, wie es Paulus hier auch schreibt, Gott näher kommen und darauf vertrauen, dass er uns recht führt. Dass er uns recht führt. Ich weiß, dass es manche vielleicht anders lernen und wir hätten es vielleicht auch anders, aber die Bibel ist kein Kochbuch für Glücksrezepte. Ist sie nicht. Ich denke, wenn wir wirklich auf Gottes Wort hören wollen, dann werden wir anfangen, nicht so sehr darum bemüht zu sein, Gott zu bewegen, dass er alle unsere Vorstellungen und Erwartungen erfüllt. Sondern wir werden versuchen, uns an Gottes Erwartungen zu orientieren, egal welche Wege er uns führt. Und manchmal müssen wir dann auch wie Kamele sein, die sich durchs Nadelöhr zwingen. Nämlich an Punkten, wo wir denken, jetzt geht's nicht mehr weiter. Aber gerade, wo es scheinbar nicht mehr weitergeht, sagt uns Gottes Wort, ist Gott dennoch da und er geht mit uns auch diesen Weg. Einen Weg, den du wahrscheinlich selber nie gewählt hättest. Und das möchte ich sagen, das alles hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht etwas falsch gemacht hast. Sondern es hat damit zu tun, weil du Jesus folgst und nicht von ihm ablässt, egal was auch kommt. Selbst wenn du einmal keine Antworten mehr bekommst auf deine Fragen, wenn es darum geht, warum alles ist, wie es ist. Als Jesus am Kreuz hing, ging er diesen Weg, weil es der Wille des Vaters war, stimmt? Und das war kein leichter Weg. Und am Kreuz, das sah aus wie die totale Niederlage. Aber auch dazu sagte Jesus ja. Er hat sich dem nicht entzogen. In Gethsemane, kurz vorher, war er in äußerster Bedrängnis, weil er den Weg vor sich sah, den er jetzt gehen sollte. Und es wurde ihm Angst und Bange. Und er betete, inbrünstig, mit großer Leidenschaft. Und schließlich heißt es dann, nach ringendem Kampf, heißt es, sagte er, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und später dann am Kreuz, als es fast vollbracht war und er inmitten des Leidens nicht einmal mehr die Gegenwart Gottes wahrnahm und im wahrsten Sinne des Wortes Menschen Seelen allein und scheinbar völlig gottverlassen nach einer Antwort rief, bekam er keine. Er bekam keine. Manche haben ja immer eine Antwort. Sie wissen immer, was geistlich läuft, was in der unsichtbaren Welt abgeht und können immer alles erklären. Jesus bekam keine Antwort. Aber das hinderte ihn nicht daran und ließ ihn nicht, oder es konnte ihn nicht davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Denn jetzt im nächsten, was er sagt, hören wir ihn vom Kreuz her sagen, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. So, er hat selbst da, wo er keine Antwort mehr bekommen hat, nicht aufgehört, auf die Führung Gottes zu vertrauen. Kann man das nachvollziehen? Ja. Er hält gerade dann an der Fürsorge und Treue des Vaters fest, als die Antworten ausbleiben. Ist doch interessant, oder? Dann geht's noch weiter. Erst dann, erst nach dem allen, dann kam das Wort, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir denken häufig, dass wir eher in einer Siegerpose stehen müssten, um das sagen zu können, es ist vollbracht. Aber Jesus sagte es in dem Moment, wo die ganze Welt überzeugt war, das ist die größte Niederlage. Er hat Spott geerntet, konnte nichts mehr tun, an Händen und Füßen angenagelt. Empfiehlt er sich Gott an und sagt dann daraufhin, jetzt ist es vollbracht. Er hat seinen Weg damit beendet. Nicht in einer Siegespose, sondern am Kreuz, ganz anders. Und das ist die Botschaft für heute Morgen, ihr Lieben. Wir neigen dazu, zu sagen, dass es gelungen ist, wenn uns alles gelungen ist. Aber darum geht es hier in diesen Zusammenhängen gar nicht. Es geht darum, Gott zu vertrauen und seiner Treue zu vertrauen, selbst wenn es keine Antworten mehr gibt. Selbst dann, wenn keine Frage mehr beantwortet wird, an dem festzuhalten, von dem ich überzeugt bin, er wird mich definitiv recht führen. Und wenn er mich hier durchführt, dann ist was zählt, ist, dass er hier ist und ich meinen Geist, meine Seele, mein ganzes Leben in seine Hände befehlen kann, weil ich habe nichts mehr in der Hand hier. Und da sagt Jesus, es ist vollbracht. Und wenn du eines Tages vor dem Tor ankommst, wo diejenigen begrüßt werden, die festgehalten haben am Glauben, dann werden diese Dinge ganz besonders zählen. Weil es ist leicht, Gott zu folgen, wenn alles super läuft. Wenn er dir Erfolg gibt und wenn alles toll ist. Wenn alles ankommt. Aber wenn das nicht so ist und wo andere sagen und spotten, wo ist denn jetzt dein Gott? Steig doch herab vom Kreuz. Wenn du wirklich eine Tochter, ein Sohn Gottes bist, wie du immer behauptest, wie kann er das zulassen? An dieser Stelle zu wissen, dass mich mein Gott hier durchträgt, auch wenn ich nichts mehr kapiere und wenn die Antwort ausbleibt, nach der mein ganzes Sein schreit, warum? Und es kommt nicht. Und trotzdem zu wissen, ich bin in seiner Hand und ich lege mein Leben in deine Hand, Herr. Das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Tiefstes Vertrauen. Hier baut sich nichts mehr auf uns selbst, sondern hier wird alles in die Hände dessen gelegt, dem nichts unmöglich ist. Und es kommt so auf dem Weg des Pilgers zur heiligen Stadt, wie wir unterwegs sind, werden wir eben auch so unterschiedliche Dinge erfahren, wo wir mit allen möglichen Sachen zu tun haben, so eins nach dem anderen meistens. Und manchmal auch, wo wir sehen, es ist uns alles aus der Hand genommen. Oder du hast mit Heuchelei zu tun. Und vielleicht auch so, wie Ludwig sagt, er ist froh, dass Gott ihn immer wieder auf Punkte aufmerksam macht, denn es betrifft nicht in erster Linie die anderen, sondern zuerst mich selber. Weil auf diesem Weg lernen wir auch uns erst einmal richtig kennen, was da alles in unseren eigenen Herzen ist. Aber den Punkt, den ich betonen möchte heute Morgen, ist tatsächlich, wenn der Weg vielleicht einmal nicht so recht erkennbar ist und es kommt keine Antwort, das hat nichts mit einer Glaubensschwäche zu tun, sondern gerade hier erweist sich, ob du Vertrauen in Gott hast oder nicht. Ob du darauf angewiesen bist, immer sehen zu müssen, immer Erfolg haben zu müssen, immer etwas greifbar haben zu müssen, um überhaupt gehen zu können, leben zu können. Oder ob dein Glaube so weit gereift ist, dass du nicht mehr diese Dinge sehen musst und trotzdem vertrauen kannst, dass du in seiner Hand bist und dass es okay ist. Deswegen darfst du schreien und darfst jammern vor Gott. Na ja, hilf mir, hol mich raus aus der Situation. Ja, das darf man und das erwartet er auch von uns. aber du schreibst ihm nicht vor und kannst ihm nicht vorschreiben, was er wie, wann zu tun hat. Ja, wann er dir Antwort gibt. Oder dass er schweigt. Es gibt ein Schweigen Gottes manchmal, wo du keine Antwort hast. Und du musst es stehen lassen, in dem Bewusstsein, die Antwort ist bei ihm. Auch das genügt. Mein Gott weiß es. Mein Gott weiß es. Und so kann letztlich kommen, was will. Unser Hirte ist bei uns. Du magst nicht durch die Mauer sehen, aber auf der anderen Seite, ganz in der Nähe, ist er da und gießt das Öl seiner Gnade. Und du musst keine Angst haben, dass das Feuer in deinem Herzen erlöscht. Du musst keine Angst haben. Es geht weiter, weil es nicht an dir ist, sondern an dem, der mit dir begonnen hat. Und er wird es ganz gewiss auch zu Ende führen. Und zwar siegreich. Siegreich. Ja. Wir werden einmal im Himmel vielen, vielen Leuten begegnen, die nach menschlichen Maßstäben gar nicht so siegreich ausgesehen haben. Die aber nach göttlichen Maßstäben totale Überwinder waren, weil sie an ihrem Gott festgehalten haben, egal was kam und wo er sie durchgeführt hat. Das sind die Überwinder. Und das dürfen auch wir sein. Und es ist gut zu wissen. Also, mein Herz kommt darin wirklich zur Ruhe. Weil man schwächelt schon manchmal, gell? Ja, als Christ, man schwächelt schon manchmal. Wollen wir nicht so ohne weiteres zugeben und nach außen hin, sollte es eigentlich immer gut ausschauen, aber wenn man ehrlich ist, dann muss man das zugeben. Wir sind nicht immer fit und nicht immer oben auf, ja. Aber auch da fängt uns die Gnade Gottes auf und lässt uns neu etwas zufließen und es geht weiter und wir können aufstehen, können weitergehen und wir erleben unseren Herrn. Ja. Und das ist wirklich gut. Sag das nochmal. Halleluja. Lasst uns doch aufstehen miteinander, ihr Lieben. Halleluja. Glory. Ich denke, dass der Herr selbst heute Morgen allen, die irgendwo in einer Belastung irgendeiner Art stehen, die sich das vergangene Jahr sehr durchgekämpft haben und auch Zweifel und Fragezeichen hatten, auch an sich selber, damit sagen möchte, schlepp das nicht weiter in dieses neue Jahr hinein, sondern bekomme auch für diese Dinge eine Sicht und eine Perspektive, die im Glauben ist, wo sich Glaube an ihm selbst orientiert, der gesehen wird am Kreuz. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt auch für unser Leben. Und Jesus spricht vom Kreuz auch in unserem Leben. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt täglich, warum täglich? Weil er sagt, ihr müsst euch nicht sorgen für übermorgen und über übermorgen, denn jeder einzelne Tag hat seine Sorgen genug, seine Dinge genug, mit denen du umzugehen hast. Die entfernt Gott nicht. Er entfernt dich durch das Kreuz. Wie er sich entfernen ließ für uns, damit etwas hineinkommen kann in unserem Leben, was wir ohne Kreuz nicht haben. So, und das zu sehen, das Kreuz aufzunehmen täglich und mit dem Herrn durchzugehen und nicht ständig nur am Berg der Verzweiflung oder im Sumpf der Verzweiflung zu hängen oder was weiß ich wo, wenn es keine Antworten mehr gibt, am Berg der Beschwernisse, Erleichterung zu wollen, dann zu wissen, Gott, du führst mich jetzt diesen Weg, aber du wirst es gut machen. Auch wenn ich jetzt keine Antwort habe, aber ich vertraue dir, dass mein Leben in deiner Hand ist und dir nichts entglitten ist, was ich nicht kontrollieren kann. Und das sucht Gott bei uns, dass wir in einer gewissen Weise Kontrolle aufgeben, ihm die Kontrolle überlassen. Dann werden wir frei. wenn ich weiß, Gott, du hast alles in Kontrolle. Ich nichts mehr, aber du. So nimm diese Gelegenheit heute Morgen. Schließ mal deine Augen und schließ dich kurz mit deinem Herrn. Und sag, Herr, ich leg dir das jetzt hin. Ich hab's dir oft hingelegt, aber ich sehe hier, es gibt Wege, die führst du mich auch und die löst du nicht sofort auf. Aber du hast dich nicht von mir gelöst, sondern du bist da. Und ich werde zu denen gehören, die dir vertrauen. In deine Hände befehle ich meinen Geist, meine Seele und mein Leben und alles, was damit zusammenhängt. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du den Weg gegangen bist, vorausgegangen bist, Herr, und ich folge dir nach. Und ich will nicht das Kreuz umschiffen, auch nicht mit Glaubenstricks, sondern ich will dich anschauen, dort, wo meine Bürde von mir abfällt, wenn ich nur dich sehe, an diesem Kreuz. Danke dafür. Ist der David noch da? Lass uns das jetzt noch einmal mit diesem alten Lied ausdrücken. Ich traue auf dich, o Herr. Sing das als ein Gebet, das du Gott sagst. Und Gebete sind nicht schön formulierte Ausdrucksweisen, sondern das ist das, was in meinem Herzen ist. Herr, ich traue auf dich. Und ich möchte heute Morgen sagen, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Das weiß ich, davon bin ich überzeugt und daran halte ich fest. Und egal wie du führst, eines weiß ich, dass du immer Gutes im Sinn hast und dass ich am Ende goldene Kleider tragen werde. Dass alles gut sein wird. Ich traue auf dich, Herr. Ich traue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In mein Gott.
Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine
danken dir von ganzem Herzen, dass deine Hand nur Güte und Gnade bedeutet. Herr, dass mit dir zu gehen und mit dir unterwegs zu sein das Beste ist, was uns passieren kann. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns auch immer wieder Licht schenkt. Herr, weil wir in deinem Licht gehen dürfen. Herr, dass du uns die Augen öffnest für die verborgenen Dinge, Herr, die sich in unserem Leben auch ereignen und mit denen wir umgehen lernen müssen, Herr. Wir danken dir, dass wir nie alleine sind, sondern dass du Tag für Tag mit uns bist. Du hast deine Hand nicht nur auf uns gelegt, sondern du umschließt uns mit deiner Güte und deiner Gnade und mit deiner Gegenwart für unser ganzes Leben. Wir danken dir von Herzen, dass du von Anfang an alles gewusst hast und alle Dinge gesehen hast, Herr, die kommen werden, denen wir begegnen werden. Herr, wo wir Mühen haben, wo wir Kämpfe haben, wo Dinge sind, die uns nicht gefallen. Aber du hast den Sieg und die Heiligkeit und Heiligung und das Nachhausekommen beschlossen. Herr, und gehst mit uns durch alles. Wir danken dir für alles Gute, Herr, was du vorbereitet hast. Wir danken dir für alles, was uns nicht treffen wird, Herr. Wir danken dir für deinen Segen der Bewahrung in vielen, vielen Dingen. Aber wir danken dir auch für deinen Schutz und deine Bewahrung, Herr, in den Dingen, wo du mit uns durchgehst. Danke dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass wir an deiner Hand laufen dürfen, dir folgen dürfen, in deine Fußstapfen gehen dürfen. Herr, danke, dass wir dich sehen am Kreuz und dass wir dich sehen, Herr, wie du es getan hast. Herr, und wir wollen deine Jünger sein, wir wollen von dir lernen. Auch diese Dinge, Herr. Danke dafür. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem den Trost schenkst, gerade jetzt in den Dingen, wo einzelne Leute drinstehen, Herr, und durch müssen. Dass du ihnen zeigst, dass Jesus da ist, dass deine Nähe da ist, dass du nicht fern bist, sondern nahe. Herr, dass die Mauer nicht das Letzte ist, was wir wahrnehmen. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns niemals über unser Vermögen versucht sein lässt. Danke dafür. Halleluja. Und Herr, wir danken dir für diesen Morgen, für dein Wort, das du zu uns redest, das uns erfrischt und uns ermutigt und uns ausrichtet, Herr, damit wir wieder eine Perspektive haben und sehen können, festen Grund unter den Füßen haben, Herr. Danken dir, dass dein Wort ein Fels ist, Herr, und dass du selbst ein Fels bist, auf dem wir stehen dürfen, Herr. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Segnest dein Volk, segnest deine Leute. Jesus, danke für die Kraft, die uns zufließt in Schwachheit für die ganze kommende Woche. Und dass du da bist, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Morgen ist der erste Abend. Unterstützt mich vielleicht auch am Donnerstag. Und auch Dienstag, Mittwoch sind Abende. Dienstag Destiny, am Donnerstag in der FEG. Da war ich jetzt mal kürzlich. Den Pastor aus der FEG möchte ich einladen, dass er hier einmal predigt. Demnächst, er ist noch nicht lange in Rosenheim. Am Mittwoch, genau. Donnerstag Baptistengemeinde, Freitag splittet sich's, einige sind hier und einige vielleicht in der Erlöserkirche. Der Herr mit euch, habt eine schöne Woche, gesegneten Sonntag noch, auf Wiedersehen, tschüss.